Herzlich willkommen zum Reitschul-Podcast zwischen Herzklopfen und Hufschlag. Ein Podcast über die Liebe zum Pferd, der steinige Weg der Selbstständigkeit, die Wiederentdeckung des Reitens und den Weg zu mehr Selbstvertrauen. Ich bin Annika und leite eine Reitschule in Gütersloh, bin Pferdewirtschaftsmeisterin und langjährige Trainerin und ich begleite dich auf deinem Weg in den Wiedereinstieg in den Pferdesport. Lass uns über Hürden, Herausforderungen und Ängste reden und gleichzeitig gebe ich dir einen Einblick hinter die Kulissen. Also, viel Spaß beim Reinhören.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute nehme ich dich mit in Teil 2 mit Tatjana Goetz, einer beeindruckenden Frau, die genauso wie ich ein wunderbares Konzept fährt unten Richtung Bayern. Also bleib dran, hör rein und ich nehme dich jetzt mit in Teil 2. Viel Spaß beim Zuhören. Weil der Betrieb lief ja, ich sag mal, die letzten 40, 50 Jahre so.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch einfach nicht so einfach, ne?
Ja, hey, was ist einfach, was ist schwierig, gell? Und wo will man hin, was sind die persönlichen Ziele?
Ja.
Man muss halt den Mut haben, irgendwie anzufangen. Und ich würde mir sogar eine Reitschulrevolution wünschen. Und zwar dahingehend, dass solche Angebote, wie wir sie heute haben, das normal sind.
Ja.
Und das, was du eben beschreibst, ausstirbt.
Ja.
Also nicht, weil ich das den Leuten, den Betreibern nicht gönne, sondern
ja.
Die sollen bitte den Mut haben, umzustellen. A, zum Wohle des Pferdes und B, für sich selber auch. Du hast ja selber eine viel höhere Lebensqualität, wenn du da nicht 8, 9 oder 10 Pferde und Reitschüler da sinnlos, sage ich jetzt mal, im Kreis laufen lassen musst.
Definitiv.
Und so wie heute der Reitsport auch in den Medien gezeigt wird, wir brauchen jetzt hier nur mal kurz nach Aachen gucken, darf das ja auch bitte nicht mehr sein, ja? Und jeder sollte doch gefühlvoll an das Lebewesen Pferd herangeführt werden, nicht an das Sportgerät Pferd, erkennen, dass das auch Bedürfnisse hat. Und das hast du jetzt gerade auch noch gesagt, vielleicht ist der ja gar nicht als Schulpferd geeignet. Ja. Das ist ja auch noch mal ein ganz wesentlicher Aspekt. Ja, ein Schulpferd ist ja kein Zufallsprodukt.
Ja, genau.
Das ist ja das Ergebnis von einem klugen Management, von jahrelanger Erfahrung, von, wir hatten schon angerissen, artgerechter Haltung, bedarfsgerechter Versorgung und individuellem Training. Ja? Wie kann ich dieses Pferd, wie ich es vor mir habe, überhaupt einsetzen? Was kann das Pferd? Wir müssen seine Stärken erkennen. Wir müssen die auch entwickeln. Das erfordert auch Training.
Ja.
Und nicht jedes Pferd ist gleichermaßen gut für jeden Job geeignet. Ja? Und auch dieser Wert eines Schulpferdes, allein schon das Anspruchsdenken, das Pferd muss dann 3-4 Stunden gehen. Jetzt gucken wir uns mal das durchschnittliche Privatpferd an. Das geht vielleicht 3 oder 4 Mal die Woche.
Ja.
Und schauen wir uns mal die Sportpferde an. Die haben vielleicht einmal am Tag Training. Warum wird denn von einem Schulpferd erwartet, dass es 3 oder 4 Stunden am Tag laufen muss? Und in Abteilungen hat das Pferd einen geringeren Wert? Natürlich nicht. Pferd ist Pferd, ja. Und auch diese Denkweise, finde ich, gehört neu organisiert. Ein Schulpferd ist ein höchst wertvolles Pferd. Ja? Es holt ängstliche Menschen ab, es holt Kinder ab, es ermöglicht wieder Einsteigern das Reiten. Ja, das hat einen so, so wichtigen Job, ohne dass es im Rampenlicht steht oder Preisgelder gewinnt oder Schleifchen verliehen bekommt. Und wir stellen da, deine Pferde sind deine Pferde und meine Pferde sind ja auch meine Pferde. Wir stellen ja nicht irgendeinen Gegenstand zur Verfügung. Ja. In jedem Schulpferd steckt deine Liebe, deine Hingabe, deine Erfahrung, deine Ausbildung und deine Energie. Das stellen wir mit unseren Pferden den Kunden zur Verfügung. Ja, eigentlich alles, was wir sind.
Ja, genau. Ja, das stimmt.
Ja, und dieser Wert gehört vermittelt.
Genau, und ich habe das in den letzten Jahren ja auch ganz viel gemacht, dass ich die Pferde zum Teil ja auch wirklich einfach auch selber ausgebildet habe, ne? Weil manchmal ist es ja wirklich so, wenn du dann erstens mal ein gutes Lehrpferd zu finden, finde ich, ist mega schwierig, weil wenn du mal bei Kleinanzeigen und sowas rumguckst, auch bei E-Horses, der erste Satz, der steht, kein Verkauf an Schulbetriebe. So, und warum ist das noch so? Weil halt diese klassischen Schulbetriebe immer noch in den Denkweisen der Leute hängen. Dass wirklich die Pferde in Boxen gehalten werden, dass sie den ganzen Nachmittag ausgebeutet werden, dass da keiner drüber guckt, dass die alle einen Sattel haben für 20 Pferde oder was auch immer. Ne? Und das finde ich so unglaublich schade. Und ich habe schon ganz häufig, wenn ich dann mal Lehrpferde gesucht habe, dann die Leute angeschrieben und gesagt, ich weiß, es steht drin, kein Schulbetrieb, keine Abgabe an Lehrpferde, an Schulbetriebe, aber ne, guckt mal hier auf meinem Instagram-Account, ne? Und wir sind wirklich pro Pferd und wir machen Reitschule ganz anders und neu gedacht. Genau. Und aber trotzdem sind die Leute dann, die hören direkt Schulbetrieb, nein, bums. Die gucken sich das teilweise noch nicht mal an, die haben sofort einen Stempel drauf. Und das finde ich so unglaublich schade. Und deswegen habe ich es in den letzten Jahren ganz, ganz häufig gemacht, dass ich mir einfach Ruhepferde gekauft habe und die selber ausgebildet habe. Weil da weiß ich, was ich habe. Und bei einem ruhen Pferd das zu finden, ist eher ja noch viel, viel einfacher. Aber überleg mal, wie viel Zeit da drin steckt, genau, bis dieses Ruhepferd ein zuverlässiges Lehrpferd wird. Also ich habe ja jetzt schon ein paar Pferde begleitet in den letzten Jahren. Und ja, es hat sich dann bei dem einen oder anderen Pferd auch mal rauskristallisiert. Okay, du hast die jetzt eingeritten, du hast die ausgebildet, das ist auf Dauer doch kein Schulpferd. Ich meine, du musst ja, du merkst das ja eigentlich ziemlich schnell, ob Pferde das mental abkönnen oder nicht, finde ich. Das merkt man ja eigentlich, ne? Und dann muss man halt einfach auch, ja, für sich selber dann sagen, okay, wenn das Pferd kein Schulpferd ist, dann muss man halt einfach das Pferd in private Hände geben und dann muss man selber ja auch, trotz dass man das Pferd ausgebildet hat, und da hängt ja auch das Herz dran, ne? Also bei jedem Pferd, was ich ausbilde, es mag Bereiter geben, die sehen das als ihre Arbeit und das Pferd geht dann nach ein paar Monaten wieder weg und dann ist das so. Bei mir ist das nicht so. Ich hänge an jedem einzelnen Pferd mit meinem Herzen wirklich dran. Ich hatte vor kurzem auch eine Berittstute, die gegangen ist jetzt wieder. Habe ich ein halbes, dreiviertel Jahr hier gehabt zum Einreiten komplett. Das ist schon so. Ich denke jetzt zwischendurch immer wieder so, oh, wie es der wohl geht, was die wohl machen, ne, ob da alles in Ordnung ist. Und man hängt da ja auch irgendwie so ein bisschen hinterher, ne?
Voll.
Und dann musst du halt wirklich auch in den sauren Apfel beißen und für sich selber auch sagen, okay, das Pferd ist kein Schulpferd, jetzt muss ich es in gute Hände verkaufen, dann weißt du nicht, ob du wirklich gute Hände findest, ne? Manchmal habe ich dann schon das eine oder andere Pferd dann hier direkt vor Ort auch an Reitschüler verkauft, war übrigens die schlechteste Idee, die man machen kann. Mache ich auch nie wieder. Ja. weil bei der Konzeptumstellung halt, ne? Da habe ich ganz viele Schulpferde in private Hände gegeben, mit langjährigen Reitschülern teilweise, die auch schon seit 8, 9 Jahren hier sind. Ich habe keine Ahnung, was mit denen passiert, wenn die von Reitschüler Privatpferdebesitzer werden, aber die werden dann alle irgendwie komisch und dann sind hier auch zu der Zeit kurz danach auch einige ausgezogen, die ich dann nicht gebeten habe zu gehen. Aber das ist dann schon irgendwie, also das muss man schon echt gut managen und gut timen und wirklich gucken, so ist dieses Pferd wirklich auf Dauer dafür gemacht. Manche Pferde bleiben vielleicht auch nur 3, 4, 5 Jahre im Betrieb. Und dann kippt das auf einmal. Hatte ich zum Beispiel auch schon zweimal. Die sind am Anfang, sind die richtig bombig mitgelaufen. Das war der Liebling aller. Und dann auf einmal merkst du, das Pferd verändert sich. Warum? Und dann reflektiere ich halt immer und sage, warum ist das jetzt so? Was hat sich verändert? Und eigentlich hat sich ja nichts verändert, weil der Betrieb läuft ja so, wie es läuft. Und dann kannst du halt nur erstmal anpassen und sagen, okay, ne, wie wir vorhin schon sagten, vielleicht kommt das Pferd dann 1, 2 Tage mehr raus, ne, dass der dann wirklich einfach sagt, okay, du hast 1, 2 Tage mehr frei. Oder auch nicht, dann managt man das, guckt, wie verhält sich das Pferd. Aber wenn sich das Verhalten nicht ändert, dann muss man halt einfach auch sich eingestehen, okay, dann waren das jetzt gute 5 Jahre. Aber wenn das Pferd doch von sich aus jetzt sagt, ich möchte diesen Job nicht mehr machen. Und das ist ja auch, das hatte ich schon mal mit irgendwem, auch nicht verwerflich, das kennen wir selber alle. Nur weil du vielleicht, ich habe damals auch ursprünglich Gartenlandschaftsbau gelernt. Und für mich war nach meiner Ausbildung relativ schnell klar, dass ich gesagt habe, ein Leben lang möchte ich diesen Job nicht machen. Ich mache ihn jetzt für 2, 3 Jahre. Und dann ist aber auch gut. Und dann hat sich meine Selbstständigkeit ja eh entwickelt. Aber das ist ja, das kennt jeder von uns auch als Mensch. Und warum ist das dann, warum, ich sage jetzt mal, zwingt man die Pferde, dann einfach weiter in diesem Job zu bleiben? Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Aber das kannst du halt auch nur machen, wenn du solche Konzepte hast. Wenn du nämlich einen Betrieb hast, wo du 60 Schulpferde hast. Ich glaube nicht, dass da jeder jeden Tag auf das Pferd hört und guckt. Kannst du ja auch gar nicht.
Überhaupt nicht.
Ne?
Und aber das sind eben diese Pferde, die hot brav sind, ja, die sind innerlich schon tot, die haben halt resigniert.
Genau.
Und das hatte ich auch eigentlich aufgegeben, ja.
Genau, eine Kaltblutstute, ne, die ich lange, lange, lange jetzt hier im Reitbetrieb hatte, wirklich totenbrav, muss man wirklich sagen, ne. Da kannst du einen Reitanfänger draufsetzen, die kannst du ins Gelände schicken und sagen, der kommt zu 100%, kommt der heile hier zu Hause mit dem Pferd, auf dem Pferd wieder an. Und dann fing die auch an, anders zu werden. Und dann habe ich gesagt, die ist nicht einfach nur lieb, die hat sich aufgegeben. Und dann habe ich die in private Hände gegeben. Und dann sahst du richtig, wie die aufgeblüht ist wieder.
Ja.
Und das alleine schon zu merken, Na? Und dann wird aber auch ganz schnell, wenn du so ein Pferd irgendwo inserieren würdest, gesagt, ach, guck mal, jetzt ist das Pferd alt, jetzt wird's abgeschoben. Und dann denkst du dir so, nee, 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 andersrum wird ein Schuh draus, ne? Wir haben einfach erkannt, dass dieses Pferd diesen Job nicht mehr ausführen kann, möchte, dass es ein Burnout hat, dass es einfach fertig ist. Und deswegen geben wir das jetzt in gute Hände.
Ja.
Aber mit dem Gegensatz hast du natürlich dann auch zu kämpfen.
Ja. Aber wie viel dran hängt, eben weil nicht jedes Pferd als Schulpferd geeignet ist oder dann vielleicht nicht dauerhaft als Schulpferd geeignet ist, ja, oder eben in der Diskussion kann ein Pferd nicht 2, 3 Stunden am Tag laufen. Es geht gar nicht so sehr um diese körperliche Belastung. Pferde sind extrem körperlich belastbar, denke ich, ja. Es geht um die mentale Last, ja, weil jedes Pferd ist so bemüht, sich auf seinen Menschen einzustellen, ja. Und jedes Schulpferd, das muss ja eine doppelte Leistung bringen. Ich meine jetzt nicht mehr doppelte Leistung körperlich, mental, sondern doppelte Leistung, was möchte der Reitschüler da oben? Die Pferde versuchen ja auch mitzudenken, die wollen ja mitarbeiten, ja. Und hören ja gleichzeitig noch auf dich als Reitlehrer, ja, und versuchen dann diese Signale, die der Reitschüler von oben gibt und was du von unten gibst, in Übereinstimmung zu bringen. Also die sind ja geistig hochgradig gefordert, ja. Und die reagieren eben, wie du sagst, die sind fein auf kleinste Veränderungen oder Nuancen. Und da haben wir so viel Verantwortung diesen Pferden gegenüber. Und das Pferd, das Schulpferd ist, eben muss nicht die Stunde im Kreis laufen, darum geht es nicht. Das muss hochempathisch sein, hochsensibel sein, gut ausgebildet sein, sich gut regenerieren können. Und sobald ein Rädchen in diesem ganzen System halt bricht, sage ich jetzt einfach mal, klappt es nicht mehr, ja. Da hatte ich auch schon diverse Erfahrungen gemacht. Ich habe hier zum Beispiel eine ganz liebe, extrem menschenbezogene Quarter-Mix-Stute. Die war auch super geduldig mit ängstlichen und unsicheren Reitern. Und ich habe ewig gesagt, ach, wenn du ein bisschen Angst hast, dann nimm die Queenie. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, die verändert sich. Die wurde immer ungeduldiger. Die hatte keinen Bock mehr. Die ist weggelaufen. Die hat sich nicht mehr aufhalftern lassen. Ja, gehe ich jetzt her und sage, das Pferd ist umgezogen? Oder gehe ich her und sage, oh, habe ich ihr vielleicht zu viel zugemutet, ja, weil ich ihr einfach jeden ängstlichen Menschen geschickt habe, ja. Also auch was ein Schulpferd alles leisten können muss und mit wie viel es da umgehen muss, das ist die eigentliche Arbeit. Nicht das im Kreis gehen und den Menschen tragen, ja.
Ist auch so, wo du das gerade sagst, mit dem Pferd, was wegläuft. Ich habe auch eine Fuchsstute, die ist auch immer wieder, dass die zwischendurch Phasen hat, wo die wirklich wegläuft im Trail und die lässt sich partout nicht einfangen. Und dann habe ich auch am Anfang immer gedacht, oh, was stimmt mit diesem Pferd nicht? Ne? Dann denkst du ja im ersten Moment so dieses blöde Vieh, so lass dich jetzt einfangen, so ich brauche immer, ne, irgendwie der Reitschüler kommt jetzt, so du willst das Pferd rausholen. Und dann ist für mich aber dann immer so, okay, woran liegt's? Ne, also warum, ist sie gerade, wie ist sie ausgelastet, was muss sie gerade ertragen? Und bei ihr ist das immer ziemlich krass. Ich habe die selber eingeritten und ausgebildet, kam erst 6-jährig hierhin, ist jetzt 11. Und am Anfang war die nicht ganz so einfach unterm Sattel. Mittlerweile ist sie wirklich total artig geworden, kannst du auch wirklich Reitschüler gut draufsetzen, läuft auf solidem AL-Niveau. Und immer dann, wenn ich mit der selber auf Turnier gefahren bin und ich mit der A-Springen gegangen bin, dann hast du gemerkt, dass die dieses mentale Turnier und hier zu Hause noch für die Reitschüler da sein, dass der das immer zu viel wurde. Weil
Die
immer, wenn ich
doppelten.
angefangen habe, wieder mehr auf Turnier zu fahren, hat die sich hier zu Hause von den Reitschülern ganz häufig wieder nicht einfangen lassen, aber von mir schon. Und das fand ich dann krass, ne? Also
Ja.
besser kann sie mir ja eigentlich nicht
Ja,
spiegeln,
genau.
dass sie gerade sagt so, ey, pass auf, ich kann nur entweder das oder das. Aber
Ja.
beides kann ich gerade aktuell nicht leisten. Und das
Richtig.
finde ich total spannend. Und da muss man aber einfach auch nur hinhören und dem Pferd auch einfach die Möglichkeit zu geben, sich zu artikulieren zu lassen, weißt du? Also, dass die auch wirklich
Ja.
mit dir reden dürfen und sagen würden, du, das geht gerade
Richtig.
einfach nicht. Und das hast du ja, gut, wenn du jetzt ein Pferd aus einer Box rausholst, hast du das nicht. Ich meine, manchmal drehen sie sich von dir weg, aber meistens kriegst du sowas dann ja gar nicht mit, dann,
Ja, weil die
ne?
Pferde halt eben gar nicht diese Möglichkeiten haben. Also, wie wir
Ja,
schon
genau.
gesagt haben, die sind halt todbrav. Ja, die haben innerlich resigniert und haben sich aufgegeben im Prinzip, gell? Aber so ein Fall, wie du gerade mit deiner Stute schilderst, hatte ich ähnlich hier mit einem Pony. Das ist mein Leistungsträger, der macht alles. Also der geht Voltistunden, der ist Bis vorletztes Jahr habe ich übrigens noch Reitabzeichengänge gemacht. Ist im Reitabzeichenlehrgang in der Prüfung mitgelaufen. Der macht hier auch Therapie. Also ich habe teilweise auch Klienten da mit schweren geistigen oder und körperlichen Behinderungen. Das muss ein Pferd ja auch erstmal aushalten und
Ja.
kompensieren. Dann bin ich noch auf X-Trail-Turniere mit ihm gefahren und auf einmal stieg er mir den einen Tag nicht mehr in den Hänger ein. Also er lässt sich eh nicht gut und nicht gerne verladen. Aber keine Chance. Wir haben dann nachts um 9:30 im Regen echt abgebrochen. Und zunächst war ich auch sauer und enttäuscht und habe mir gedacht, warum macht er denn nicht? Und das hat jetzt immer geklappt. Dann konnte ich in der Nacht natürlich nicht schlafen, weil dann geht dir das Ganze ja weiter so durch den Kopf, bis mir klar wurde, wow, ich habe den eigentlich hoffnungslos überfordert. Ja. Eben weil er alles kann, wollte ich, dass er alles macht und wollte ihn dann noch mitnehmen und so. Und da hat er mir halt auch so ein krasses, riesengroßes Stoppschild aufgestellt und hat gesagt, Moment mal, bis hierher und nicht weiter. Und hat ein bisschen gebraucht, bis ich kapiert habe, was Phase ist. Aber eben, ein Pferd hat halt auch nur, wie wir selber ja auch, begrenzte Möglichkeiten und kann nicht immer alles zu jeder Zeit. Und da haben eben die Schulpferde so einen anspruchsvollen Job. Und genau das muss sich eben auch im Preis einer Einzelstunde niederschlagen, weil wenn es uns als Anbieter, Trainer und Pferdebesitzer gelingt, das Pferd artgerecht zu halten, seine individuellen Bedürfnisse zu erkennen und auch demnach zu handeln, das Management darauf abzustimmen, die Trainingseinheiten individuell zu gestalten, ihm genug Ruhe- und Erholungsphasen einzuräumen. Dann haben sie im Ergebnis diese hochfeine Pferde, auf denen Reitenlernen wieder Spaß macht. Ja, aber was alles stimmen muss und wie viel da drin steckt, eben, es geht nicht um diese eine Reitstunde. Wir verkaufen nicht eine Stunde im Sattel sitzt. Ja. Das Paket ist so unendlich viel größer. Und es ist so schwer, das, ich sage jetzt wieder, zu verkaufen, nicht im Sinne von vermarkten, sondern zu erklären, weil man es halt nicht sehen kann. Du kommst halt nicht aus dem Töpferkurs raus und hast da, tada, deine Vase in der Hand und mei, ist die schön geworden. Ja? Und jede Reitstunde ist halt wieder neu und wieder anders. Und es ist halt nicht direkt greifbar und nicht direkt sichtbar. Das muss jeder für sich erleben und erfahren. Und deswegen kommen hier zu dir dann auch die Kunden aus Köln, weil die merken, wow, die Annika, die hat so ein unfassbar schönes Angebot. Da geht es den Pferden gut, da macht Reiten Spaß. Ich werde gesehen, ich kann mich entwickeln. Ja. Und auf einmal hat es dann den Wert. Aber es muss uns erstmal gelingen, die Leute da reinzuholen, damit die das selber sehen und erleben können und dann diese Erfahrung machen. Und eben über diese ganzen Preisdiskussionen von außen her, wenn jetzt eine Reitstunde 65 € kostet und wenn das jeder macht, dann kann sich's ja keiner mehr leisten. Ja, aber
Aber, ne? Genau. Wenn ich mir kein iPhone leisten kann, kann ich mir halt auch kein iPhone leisten, ne?
ja, oder nicht den Porsche und den Mercedes in der Garage zu stehen.
Ja, genau, das ist es. Aber auch so dieses Thema, was du gerade sagtest, so nochmal auch, dass die einmal im Monat nur kommen. Ne? Ich habe auch schon mal ein Reel gehabt, da haben oft genug die Leute drunter geschrieben, ja, aber um richtig gut reiten zu lernen, da muss man doch einmal in der Woche reiten. Ich sehe das mittlerweile anders, weil was ist denn richtig gut reiten? Also es ist ja immer die Frage, welchen Anspruch habe ich an mich selber? Wenn ich doch selber, was wir eingangs auch gesagt haben, sage, ich möchte einfach einen Ausgleich zum Alltag. Ich möchte da, wo ich hinkomme, mich wohlfühlen, ich möchte gesehen werden, ich möchte was lernen, ich möchte ankommen können, ich möchte mich wohlfühlen können, solche Themen. Dann reicht das doch, wenn ich alle 2 Wochen oder alle 4 Wochen reite, weil was will ich erreichen? Ich will ja nicht morgen direkt das nächste Reitabzeichen machen oder ich will ja nicht morgen auf Turnier. Klar, wenn du natürlich im Leistungssport oder auf Turniersportebene unterwegs bist, dann musst du schon regelmäßig reiten, damit du irgendwie auch Erfolge hast, ne? Oder auch nicht, je nachdem, welche Richter du auf dem Turnier hast, das ist nochmal wieder eine andere Geschichte, aber oder welchen Namen du hast, welches Pferd du hast, oder. Aber
Da spielt ja auch viel mit rein, genau.
genau, richtig. Aber wenn ich doch wirklich nur ein Hobby haben möchte und dann ist es doch egal, ob ich jetzt in 5 Monaten galoppieren kann oder ob es vielleicht ein Jahr dauert, bis ich galoppieren kann. Natürlich dauert dann alles ein ganz kleines bisschen länger. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also ich habe ganz häufig die Leute, die dann unter den Reels drunter schreiben, einmal im Monat, da lernt man doch nichts. Doch. Finde ich schon.
Ja,
Ist
du
ja mal die
lernst
Frage, was für einen
dich
Anspruch habe ich?
wahrzunehmen, das Pferd
Genau.
wahrzunehmen, die Bewegung
Ja.
zu erfüllen. Ich habe jetzt auch eine Kundin, die ist über 60, die ist auch früher viel geritten, hat sogar noch Pferde, kann die halt nicht mehr reiten, die Pferde sind inzwischen alt. Und dann haben wir einfache Übungen gemacht, also eben wieder zu dem Punkt, was ist richtig reiten? Sie soll das Pferd vom Schritt zum Halten durchparieren, das Pferd auf das Halten auch vorbereiten, also weißt schon nicht, zack, am Zügel ziehen und stehen,
Ja, genau.
sondern
Ja.
atme aus, lass dich reinsinken, gib ein bisschen Druck in die Bügel und fühl dein Pferd. Wie kommt es zum Stehen? Sagt sie, das kann sie nicht fühlen. Das hat sie ja noch nie gelernt.
Das
Aber
höre ich auch
klar,
ganz häufig.
aber wie schnell das dann geht, ja? Also
Ja.
dann erkläre ich ihr, guck mal, das Pferd steht jetzt hinten offen. In welche Seite sinkst du rein? Dann plötzlich wird der Blick so diffus, weil sie in ihren Körper anfängt
Reinfühlt.
reinzuspüren.
Ja.
Genau. Und dann merkt sie, ich sink so ein bisschen nach links. Genau. Hinten links steht das Pferd offen, ja? Schau, du kannst es schon fühlen. Und dann haben wir nur eine Runde gemacht und halt viermal bei A, B, C und E jeweils zum Halten durchparieren lassen. Und dann sagte sie am Anfang, boah, das wird ewig dauern, bis ich das kann. Sag ich, guck mal, wie lange hat es gedauert? Eine Runde. Also was
So und
ist richtig reiten lernen in dem
genau.
Fall,
Genau
ja?
das ist es. Und meistens ist das so, wenn ich dann nämlich auch bei dem Wetter jetzt letzte Woche, da habe ich dann ganz viel mit den Schritt gemacht. Schritt, halten, rückwärts, Seitengänge, mal eine Vorhandwendung, mal eine Hinterhandwendung. So Dinge, die zumindest bei mir im Unterricht sonst auch ganz häufig zu kurz kommen, gebe ich ganz ehrlich zu, ne? Und dann wirklich gesagt habe, fühlt da mal rein. Und dann sind die wirklich eine Viertelstunde nur zu Gange und sagen schon, boah, ey, das ist ja mental so anstrengend. Und dann denke ich mir so, ja krass, überleg mal. Und es ist nur Schrittreiten, ne? Und das unterschätzen so viele, ne?
Und dabei finde ich, da hast du jetzt mir ein gutes Schlüsselwort gegeben, Schrittreiten. Das ist die Krönung des
Ja.
Reitenskönnens. Kannst
Guck dir
du
mal
einen
die ganzen
Schritt?
Grand Prix-Pferde an, die alle keinen Schritt mehr gehen können. Die laufen alle Pass. Ja.
Genau. Und mit welcher Spannung, ja, mit welchem
Ja.
Gesichtsausdruck, wie sitzen die Reiter drauf? Oder auch hier, wir haben eben nicht nur Kinder da, dann sagen oft auch die Mütter, Mensch, bei dir sieht das Reiten schön aus, ich will doch auch mal wieder reiten. Und dann fange ich da auch immer an, sag, setz dich nur aufs Pferd und tu nichts. Das ist für die schon super schwierig, weil die fangen gleich an, mit dem Kreuz zu schieben und
Richtig
mit den
schieben,
Beinen zu
genau.
drücken und vorne die Zügel schon aufzunehmen. Sag ich, lass das Pferd erstmal gehen.
Mach mal
Ich
gar
treibe
nichts,
es dir
mein
vorwärts,
Hauptsatz.
genau, du machst gar nichts. Das ist, damit sind wir eigentlich schon mal die ganze Reitstunde beschäftigt
Ja.
mit dem tu nichts.
Genau.
Und dann kommt das nächste, versuch die Bewegung zuzulassen und so in die Nickbewegung des Pferdes einzugehen. Und dann sagen die natürlich, ich habe früher immer gelernt, die Hände müssen ruhig sein. Falsch.
Ich auch ganz häufig.
Ja, genau. Aber und da fängt doch richtig Reiten lernen an.
Ja.
Und da brauchst du diese Stunde jetzt nicht zehnmal, keine Ahnung, im Quartal oder was, sondern wenn die Leute das einmal erlebt haben, dass es anders ist, dann hat es da ja schon den Schalter im Kopf
Ja.
umgelegt, ja.
Ja.
Und wenn sie dann halt, keine Ahnung, einmal im Monat kommen oder dreimal im Jahr kommen, aber dieses Gefühl noch im Körper haben und den Wunsch, das will ich wiedererleben. Oder ich höre dann auch oft, Mensch, so fühlt sich's viel leichter an und
Ja.
wow, so macht's viel mehr Spaß, ja?
Ja.
Dann ist das doch gutes Reiten
Und
und
dann ist es egal, wie
pferdegerechtes.
oft du es ausführst, ne? Ist ja einfach
Genau.
so. Genau. Ja, das erkläre ich meinen Leuten auch immer wieder.
Siehst du? Und da geht es eben nicht um die perfekten Lektionen oder wann ist ein Reiter ein guter Reiter? Ein Reiter ist für mich dann ein guter Reiter, wenn er zum einen ein eigenes gutes Körpergefühl
Ja.
mitbringt und daraus das Pferd gut fühlen und wahrnehmen kann. Und dann ist es egal, ob du Schritt, Trab oder Galopp reitest, aber die Vorstellung habe so viele, ich will galoppieren können, ja, weil in deren Kopf ist Galoppreiten richtiges Reiten.
Ja, das
Aber
war
wie
bei den
viel.
Kindern ja immer ganz viel. Ne?
Ja,
Bei den
genau.
Erwachsenen habe ich das nicht so viel. Die Erwachsenen sagen sich immer, galoppieren muss ich nicht unbedingt. Also Schritt
Ja,
und
denen
Trab
ist es zu
reichen mir.
gefährlich dann, gell? Da
Genau,
könnte ich ja
ja.
runterfallen.
Ja, genau. Ja. Ja, aber
Das ist doch
das
witzig.
ist tatsächlich wirklich so. Also, wir haben da wirklich sehr viele gleiche Ansichten. Das ist echt cool. Das ist richtig
Und das
geil.
hatte ich eben schon die ganze Zeit gesehen, weil ich habe das immer beobachtet und deine Posts und deine Reels habe ich gedacht,
Ja. Ja, und auch diese, die Reels, ne? Ich bin dann ja immer, also ich habe am Anfang, muss ich ehrlich sagen, ich habe mich ja auch erst mit Instagram auseinandergesetzt. Ich hatte ja kurz nach meiner Konzeptumstellung mir mein Sprunggelenk gebrochen. und bin ja 4 Monate komplett ausgefallen. Und dann habe ich da gelegen und habe gedacht, so, was kannst du jetzt noch machen, dass dein Betrieb im Prinzip kurz nach der Konzeptumstellung jetzt nicht insolvent geht, ne? Weil das ist ja Horrorvorstellung für jeden Betriebsinhaber, ne?
Absolut.
Und dann habe ich angefangen, Instagram hochzufahren, und ich muss wirklich sagen, das war die beste Entscheidung überhaupt, ne? Also mir fällt es immer noch schwer, gewisse Reitstundenausschnitte zu posten, weil ich manchmal denke so, okay, da ist jetzt gerade nicht alles perfekt, aber ich meine, es gibt ja auch immer mal, da wirst du mir auch zustimmen, es gibt ja mal eine Reitstunde, da arbeitest du an dem einen Thema, dann gibt es eine Reitstunde, da arbeitest du vielleicht an einem anderen Thema, weil du kannst ja jetzt auch nicht jede Reitstunde an demselben Thema arbeiten. Das frustriert ja den Reitschüler total, finde ich, ne? Also da musst du ja immer wieder eine Waagschale finden und den Leuten vielleicht auch mal eine andere Idee geben. Also ich mache zum Beispiel auch relativ schnell mit meinen Leuten solche Sachen wie Kurzkehrt oder Viereck verkleinern, vergrößern, weil ich immer finde, das ist so ein enormer Mehrwert, wenn ich nicht nur so ein Schenkelweichen machen kann, sondern wenn ich einfach auch noch mal andere Dinge machen kann. Und egal, ob die Leute jetzt auf A-Niveau reiten oder auf L-Niveau reiten, wollen die ja teilweise alle gar nicht, können die vielleicht manchmal auch gar nicht mehr, ne? Wenn die mit 60 anfangen, dann werden die das vielleicht auch nie schaffen. Aber warum nicht sowas mal in sich reinfühlen, in den Körper reinfühlen, mal andere Dinge ausprobieren? So, und dann sieht das Kurzkehrt nicht perfekt aus. Und dann sieht auch das Viereck verkleinern, vergrößern vielleicht am Anfang noch nicht perfekt aus, ne? Oder jetzt, so wie gestern, habe ich ja auch diese Teilausschnitte von der Reitschule gepostet, wo ich mit der Reiterin an Galoppübergängen und Schrittgaloppübergängen gearbeitet habe, da rutschte der Sattel so ein bisschen nach rechts und sie auch. Ja, dann springt das Pferd im Außengalopp an. Ja, das weiß ich selber. Das Pferd ist links hohl, die Reiterin ist links schief. So, da kommen zwei Sachen auf einmal zusammen. Aber du arbeitest ja nicht jede Woche an der Schiefe, weil das demotiviert doch den Reiter total. Dann baust du halt mal auch mal andere Dinge ein, um vielleicht dem Körper in eine andere Bewegungsposition zu bringen und so weiter und so fort. Aber das begreifen die Leute auf Instagram manchmal ja auch nicht, ne? Und da muss man echt auch sich so ein ganz kleines bisschen dickes Fell anschaffen, um dann wirklich entweder vernünftig zu antworten auf irgendwelche Kommentare oder einfach auch zu sagen, ich lösche und blockiere die Leute. Ich habe da keinen Bock drauf, die sollen woanders rumstänkern.
Ja, ich glaube, mit der zweiten Variante
Ja.
fährst du selber besser, weil investier deine Energie, die das haben möchten, die das zu schätzen wissen. Und ich sehe das auch so, dass gerade die Schulpferde, lass uns wieder auf dem rumreiten,
Ja.
viel Ausgleich und viel Abwechslung brauchen, ja.
Ja, genau.
Also die brauchen ja ganz unterschiedliche Arten von Einheiten und von Aufgaben, sonst sind die auch bald platt und müde. Und wir
Genau.
möchten ja, dass sie wieder frisch in die nächste Stunde gehen. Ja, also
Motiviert
auch
vor
da
allem,
ist
ne?
unsererseits als Anbieter so viel Wissen, Erfahrung, Flexibilität und Kreativität gefragt. Also ich kann auch keine Reitstunde von vornherein planen. Ich muss immer gucken, wie ist mein Reitschüler heute drauf, wie ist mein Pferd drauf, und dann
Das ist gut.
entwickelt sich das
Ja,
halt.
ich
Ja.
plane nie. Ich plane
Genau.
meine Reitstunden nie. Manchmal habe ich so eine Idee, was man vielleicht heute Nachmittag machen könnte. Das ist Seitengänge-Stangenarbeit, ne? Dann habe ich so das Gros liegen. Aber alles andere entwickelt sich immer in
Genau.
der Reitstunde. Und auch wenn ich nachmittags so 3, 4, 5 Reitstunden hintereinander habe, mit der ersten mache ich das, mit der zweiten mache ich das, mit der dritten kann ich vielleicht wieder an dem anknüpfen, wo ich mit der ersten auch war. So. Aber trotzdem ist ja jede Reitstunde wirklich individuell abgestimmt auf Pferd und Reiter. Vielleicht
Genau.
merkst du ja auch an dem Tag, das Pferd ist einfach nicht, der hat heute keinen Bock auf Seitengänge. Ist ja auch okay. Warum auch nicht? Ne? Also, das ist ja genauso wie bei uns. Wir
Ja,
haben auch
oder der
nicht jeden
Reiter
Tag
kann an
Lust.
dem Tag seinen Körper gar nicht so koordinieren und
Ja, genau.
ist vom
Und
Kopf
dann,
her so beschäftigt, ja,
genau,
dass
und
er
dann
das
denke
gar
ich
nicht
mir,
auf die Reihe
ja,
kriegt.
genau. Und dann denke ich mir bei den Instagram-Ausschnitten ganz häufig, warum wird immer auf dem Negativen rumgehackt? Warum kann man nicht in dem Moment einfach auch mal sehen, oh, das ist ein Reitschulbetrieb, da wird das Pferd ohne Sperrriemen geritten, ohne Ausbinder geritten, die Reiterin sitzt da einigermaßen ausbalanciert drauf, die hat keine Sporen, keine Gerte in der Hand, so, ne? Also die sitzt wirklich zügelunabhängig. So, natürlich ist da nicht alles perfekt. Aber warum muss man immer das Negative so in den Fokus stellen, wenn doch aber an diesem Ausschnitt gerade auch 10 Sachen positiv sind? Das verstehe ich immer
Ja.
nicht. Das kann ich
Na,
nicht
ich
so
glaube,
ganz
die Leute
nachvollziehen.
sind halt allgemein so. Die sind, wie du schon sagst, eher auf Probleme fokussiert als auf Lösungen und das Gute. Wichtig ist, dass wir da in den Austausch gehen, für uns das Gute immer wieder hervorheben und uns mit diesen pferdegerechten und wertvollen Konzepten da halt gegenseitig auch unterstützen und da eben für Verständnis sorgen, dass es nicht selbstverständlich ist, ein gut ausgebildetes, ausgeglichenes und leistungsbereites Schulpferd zur Verfügung gestellt zu bekommen. Das
Ja, und
zeichnet einen
manchmal
guten
bin ich mir auch
Reitunterricht
nicht
aus.
so, bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob die Leute, die da so negativ drunter posten, auch die sind, die sich das eigentlich total gerne leisten wollen würden, aber nicht leisten können. Und deswegen versuchen sie auf die Art und Weise so ein bisschen rumzunölen und rumzustänkern, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, da sind wir wieder dabei, dass das mehr deren Themen sind, dann wahrscheinlich, gell, deren persönliche als
Ja.
unsere.
Ja. Ja, verrückt, verrückt. Guck mal, wir hatten eigentlich vorab so ein paar Fragen hier, ne? Aber jetzt haben wir
Ja.
so. Wie, bei was sind wir überhaupt? Bist du doch wieder schon eine 11? Oh, crazy. Krass. Also auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Folge, glaube ich, wo wir auch mal so ein bisschen anderen Stallbetreibern und Reitlehrern so ein bisschen, ja, mal so Mut gemacht haben, unsere Geschichte zu erzählen. Fand ich auch mal wirklich total super, mit dir so ins Gespräch zu kommen, weil bisher hatte ich immer nur andere Themen, also so Mentaltraining und sowas. Und letztes Mal ja auch die Neuroschulungssache. Aber das war jetzt ja wirklich mal so auf Augenhöhe. Du hast einen Reitbetrieb, ich habe einen Reitbetrieb, ne, wirklich mal so unter Stallbesitzern einfach auch mal zu schnacken und zu quatschen. Und ich glaube, dass das gerade auch unseren Kunden sehr, sehr viel Mehrwert gegeben hat, dass man da einfach auch mal anders über gewisse Dinge nochmal denkt. Und ich sehe das ganz häufig manchmal, wenn ich mit meinen Leuten irgendwo anders hinfahre, vielleicht auch mal zu einem Auswärtslehrgang und die dann da die Boxen sehen und dann im Anschluss zu mir immer sagen, irgendwie wird einem, erst wenn man woanders mal wieder war, bewusst, was wir für einen Luxus bei dir haben. Ne? Und ich glaube, dass man da einfach auch wirklich viel, viel mehr so diesen, ja, sich wertschätzen sollte, was man, was wir beide wirklich anbieten an Konzept, dass das wirklich viel, viel mehr Wertschätzung erleben sollte und muss. Und ja, also ich fand den Austausch richtig, richtig gut. Ich glaube, von den Fragen her, ich habe es ja jetzt nicht alle nochmal durchgelesen. Ich glaube, wir haben alles so, alles, was ich da an Fragen
Alles,
hatte,
was
haben wir
wichtig
eigentlich
ist,
besprochen. Das so
haben wir hier
im
mal
Flow.
angerissen.
Ja,
Genau.
genau, richtig.
Ja, voll toll.
Abschließend würde ich einfach, glaube ich, noch mal so, wenn wir, uns haben bestimmt einige auch Reitschulbetreiber gehört. Eine Frage habe ich hier unten noch, die gerade so, ich meine, es arbeitet ja jeder von uns am Limit, würde ich sagen. Hätte ich mir jetzt mal so pauschal gesagt. Also ich glaube nicht, dass irgendein Reitbetreiber sagt so, oh, nächste Woche fliege ich in die Malediven, weil ich Zeit habe und weil ich das Geld habe. So, was wäre dein Rat zur Preisgestaltung, wenn jetzt irgendwer wirklich sagt so, boah, ich lebe am Limit und ich arbeite am Limit, aber irgendwie kriege ich das aktuell nicht hin.
Also das Wichtigste, finde ich, ist tatsächlich die Kosten ehrlich anzuschauen. Was
Ja.
fällt alles wirklich an? Weil man guckt ja gern nur mit einem Auge oder macht mal kurz beide zu. Ich habe mich da selber jahrelang betrogen, nenne ich es mal. Ja, man
Betriebsblind, ja.
rechnet sich das irgendwie schön und
Ja.
findet Ausreden. Zum Beispiel, würde ich mein Pferd einstellen wie früher, dann hätte ich ja auch dies und das. Also weg, alle Ausreden wirklich streichen. Alle Kosten detailliert aufschreiben, sei es zum Beispiel auch versteckte Kosten, die haben wir jetzt hier bei der Entsorgung vermisst, ja. Auch diese mit einkalkulieren. Oder wenn jemand sein Heu selber produziert, dann wirklich auch diese Produktionskosten, die Arbeitszeit, den Wert von einem Heuballen mit reinrechnen. Ja, wir müssen zum Beispiel das Heu zukaufen, ich muss aber auch die Anlieferung zahlen. Auch diese Anschaffungskosten gehören mit rein, ja.
Ist bei mir genau das
Dann
Gleiche, ja.
die Kosten für die Fortbildung. Ich meine, klar haben wir alle irgendwann mal eine Ausbildung gemacht oder wie du gerade erzählt hast mit deinem Faszientraining, ja, oder bei mir mit der Reittherapie.
Ja.
Das wertet unsere Angebote ja wieder auf, ja. Wir
Ja.
haben damit wieder mehr Qualität. Auch diese Kosten mit reinfließen lassen und
Ja.
das berechnen und auch was an Instandhaltung, an Reparaturen, an Treib- und Spritmitteln, alle Kleinbeträge, die man gern so hinten runterfallen lässt, ja, oder sagt, ach, das ist nicht so wichtig. In Summe ist es wichtig und auch Kleinvieh macht Mist und da wird ein großer Haufen Mist drauf. Also zuallererst finde ich es wirklich super wichtig, alle, und ich meine wirklich alle Kosten anzuschauen, aufzuschreiben und das richtig zu kalkulieren. Und dann hat man mal einen Ausgangswert. Natürlich gibt es dann bei den Anbietern auch große preisliche Unterschiede, aber jeder muss halt auch individuell kalkulieren. Ja, du wirst eine ganz andere Kostenrechnung haben als ich hier.
Ja,
Ja,
genau, ja.
Du hast halt einen viel größeren Betrieb, der ist anders strukturiert. Ja, wir haben einen kleinen Betrieb, aber wirklich erst die Kosten anschauen und dann gucken, wie viel Reiteinheiten, also wenn wir jetzt bei Reitanbietern bleiben, kann ich denn anbieten? Das hängt natürlich dann A von der Anzahl der Pferde ab und B, wie kannst du die Pferde einsetzen? Also ich habe mir jetzt zum Beispiel mit den 8 Pferden, wie sie haben, ein Höchstmaß an 11 Reiteinheiten pro Tag, die ich anbieten kann, errechnet, wenn ich halt jedes Pferd individuell da einfließen lasse. Ja, den einen kann ich zum Beispiel einmal am Platz einsetzen und in den Ferien nochmal für einen Ausritt mitgehen lassen. Dann habe ich 2 Einheiten. Den einen kann ich nur einmal einsetzen. Ja, der kann halt nicht zweimal am Tag laufen. Den nächsten kann ich gar nicht einsetzen, weil der ist vielleicht gerade krank. Ja, da hat sich was getan. Und da auch ehrlich hinschauen, was ist in der Theorie das Mögliche, was ich anbieten kann. Also ich kann halt nicht mehr als 11 Reiteinheiten unter der Voraussetzung auch noch, dass ich an dem Tag natürlich keine Stallarbeit mache. Also aber auch die Kosten, die die Stallarbeit verursacht, wenn ich das abgebe, müssen da auch wieder reingerechnet werden. Kurz gesagt, den Mut, offen hinzuschauen und ehrlich mit sich selber zu sein.
Ehrlich
Das
zu
ist
sich
das
selbst zu
Erste.
sein, ja.
Und das Zweite, dann da mit klarem Verstand rangehen und das ermitteln. Also das mache ich zum Beispiel in der Ausbildung zur zertifizierten Reitlehrer bei uns auch, dass wir da ehrlich hinschauen und gucken, was kannst du anbieten und wie müssen wir deine Preise kalkulieren, damit du nicht noch Geld zum Arbeiten mitbringen musst. Und also das sind so die 2 Hauptpunkte meinerseits. Vielleicht hast du ja noch einen dritten.
Nee, hätte ich
Genau.
genauso, würde ich genauso unterschreiben. Und
Okay.
ja, wie du einfach auch schon sagst, jeder hat eine andere Kostengrundlage einfach auch, ne?
Genau.
Also da wirklich auch zu gucken, natürlich bietet vielleicht der Nachbarstall die Reitstunde 10 € günstiger an, weißt du, aber der hat vielleicht auch eine ganz andere Kalkulationsgrundlage oder er
Richtig.
hat vielleicht noch nie wirklich richtig kalkuliert, das kann natürlich auch sein.
Genau.
Weil das war
Oder hat nicht die
früher.
Ausbildung und Qualifikation, die du hast, ja?
Ja, genau.
Wenn
Aber
sich da
früher,
jetzt,
ja,
Entschuldige.
sprich erst. Nee, sprich erst aus. Alles
Wenn
gut.
sich da jetzt die Schülerin in den Ferien hinstellt und den Kinderreitunterricht macht, hat dieser Kinderreitunterricht ja nicht die Qualität, wie wenn wir uns hinstellen, ja, mit unserer jahrzehntelangen Berufserfahrung. Natürlich kann man das von den Mädchen nicht erwarten, das meine ich gar nicht. Aber wenn ich jetzt eine Baufirma beauftrage, zahle ich ja für den Azubi stundenlohnmäßig auch nicht so viel wie für den Meister, ja. Da ist es auch ganz normal.
Ja, naja, und ich glaube, also früher war es bei mir ganz am Anfang auch noch so, ich habe mich so ein bisschen auch an den Preisen orientiert, die halt die anderen Betriebe in der Gegend haben. Man hat immer gedacht so, ah, du willst nicht teurer sein wie der Stall nebenan. Also bist du irgendwie mit den Preisen mitgegangen und hast dich so in dem Level bewegt. Und ich glaube, von dem Denken müssen wir uns auch verabschieden.
Genau.
Dass wir wirklich genau sagen, was ist meine Expertise, was kann ich anbieten, was habe ich für Fortbildungen. Und wenn ich dann 30, 40 € teurer bin wie der Nachbarbetrieb, dann ist das halt einfach so.
Genau. Also da auch den Mut haben, gell, und dazu stehen dann an der Stelle. Ja.
Ja, ich
Ja, ich hoffe,
glaube,
das erreicht viele.
ich hoffe auch. Also 1 Stunde 20, da können wir schon fast 2 Teile draus machen. Das ist ja der
Part 1,
Wahnsinn. Aber
Part
mega,
2.
ja, mega, mega gut. Auf jeden Fall mega interessant. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall der ein oder andere jetzt so ein bisschen wachgerüttelt wurde. Und ja, vielleicht ist ja irgendwer da draußen, der sagt, boah, das inspiriert mich gerade. Und ich würde meine Geschichte auch gerne erzählen wollen. Dann meldet euch, dann bin ich gerne bereit, da wirklich auch mal drüber zu quatschen, weil ich glaube, das muss einfach noch viel, viel mehr Gehör finden, das Ganze. Das ist einfach so, dass einfach die Leute da draußen wirklich wissen, dass Reiten einfach teuer ist und dass Pferdehaltung teuer ist, also nicht nur Reiten an sich, sondern halt auch dieses ganze Drumherum.
Genau.
Und wenn es in 20 Jahren wirklich noch Reitschulbetriebe geben soll, dann müssen wir jetzt umdenken, weil, ne, ich glaube, 20 bis 30% aller Reitschulen gehen ja sowieso mittlerweile immer mehr weg, ne? Also wir haben ja definitiv ein Reitschulsterben und wenn wir das unterbinden wollen, dann muss sich jetzt was ändern und dann muss ich was tun.
Ja, in diesem Sinne sehe ich genauso, Annika.
Und
Vielen
damit
Dank.
lassen wir das stehen. Ich danke dir.
Wow, Leute, was für eine interessante und spannende Folge. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge wieder einiges mitnehmen und ich hoffe, wir konnten mit dieser Folge auch einige Unternehmer inspirieren. Und wenn auch du Bock hast, mit mir eine Podcast-Folge aufzunehmen, dann melde dich sehr gerne bei mir und erzähl mir deine Geschichte und bringe sie raus in die Welt und inspiriere damit auch andere Leute. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei was auch immer ihr gerade macht.